Weingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni. Vielleicht wird man im Rückblick sagen, an jenem Mittwoch, dem 12. Juni 2019, begann still und leise und zunächst nahezu unbemerkt der nächste Bundestagswahlkampf. Denn um Punkt 9 treffen in Berlin bei der Konferenz der Atlantikbrücke und des American Council on Germany die beiden denkbaren Kontrahenten einer solchen Wahlauseinandersetzung aufeinander. Da ist zum einen die neue CDU-Vorsitzende, die ja unmissverständlich klargemacht hat, dass sie sich auch die Kanzlerkandidatur zutraut.
Wenn man sich um den CDU-Parteivorsitz bewirbt, mit dem immer auch die Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur verbunden ist, und man traut sich das nicht zu oder man schließt das für sich persönlich komplett aus, dann darf man sich um den Parteivorsitz nicht bewerben.
Und ihr gegenüber sitzt jetzt gleich Sigmar Gabriel.
Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer öffentlich häufig unterschätzt wird. Sie ist nicht das Abziehbild von Angela Merkel. Das, glaube ich, ist falsch.
Gabriel ist zwar längst nicht mehr Parteichef, käme es aber wirklich zur Urwahl unter den sozialdemokratischen Mitgliedern, hat er gute Chancen, als Kandidat für die nächste Bundestagswahl gekürt zu werden. Beide haben genau das im Kopf. AKK und Gabriel, wenn sie jetzt gleich aufeinandertreffen, zum ersten Mal in einer solchen inhaltlichen Diskussion. Beide werden Maß nehmen, beide werden die Stärken und die Schwächen des anderen versuchen zu erspüren. Und wie sie miteinander umgehen und was sie sich und uns zu sagen haben, darüber berichten wir morgen an genau dieser Stelle. Unsere Themen heute. Wer verstehen will, wie chaotisch Disruption funktioniert, braucht momentan nur auf die Volksparteien und auf die Grünen zu schauen. Die einen suchen sich selbst und die anderen erklimmen immer neue Höhen, zunächst mal in den Umfragen. Nichts ist mehr, wie es vorher war, weshalb ich den Parteienforscher Professor Jürgen Falter jetzt gleich um Einordnung bitten werde.
Ich glaube, dass wir auf sehr unüberschaubare Zeiten, auf schwer zu bildende Koalitionen, auf instabile Koalitionen zutrudeln.
Außerdem, in New York wartet auf uns die Börsenreporterin Sophie Schimanski. Sie wird uns berichten, wie sich die Technologiekonzerne im Kreuzverhör des US-Kongresses geschlagen haben und was das Ganze für die Anleger bedeutet. Wir sprechen außerdem über die Bezahlung der Frauenfußball-Nationalmannschaft, die weit weniger ungerecht ist, als es den Anschein hat. Und Sie hören, warum Jean-Claude Juncker, der ja demnächst als EU-Kommissionspräsident in Pension geht, nochmals zur Führerscheinprüfung antraben muss. Der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, sein Name, hat eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen und damit nicht Entrüstung, aber das Befremden seiner Parteifreunde provoziert. Annegret Kramp-Karrenbauer wird unsere nächste Kanzlerkandidatin sein, sagte er der deutschen Presseagentur. Das klang damit wie eine amtliche Verlautbarung, wie eine Feststellung von höchster Stelle. Und seine Parteifreunde applaudierten keineswegs, sie wirkten irritiert und winkten hastig ab. Der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer der Union im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, warnt vor verfrühter Diskussion. Friedrich Merz hält es für eine völlig irre Diskussion. Der Chef des Unionswirtschaftsflügels, Carsten Linnemann, sagt, ich finde die Debatte überflüssig, weil sie zu früh kommt. Und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet, im Hauptberuf Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sagt, die Kanzlerkandidatur, die soll doch auf dem CDU-Parteitag Ende 2020, also in anderthalb Jahren, erst entschieden werden. Der Chef der Werteunion, Alexander Mitsch, fordert eine Urwahl des Kanzlerkandidaten durch die Mitglieder und nicht durch Ralf Brinkhaus. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat auch was beizutragen. Die Frage der Kanzlerkandidatur, sagt er streng, stelle sich doch überhaupt gar nicht, zumindest doch nicht jetzt. Unterstützung, das musste Ralf Brinkhaus gestern erfahren, sieht anders aus. Wir lernen. Die CDU hat eine Vorsitzende, aber Sie hat noch keine Kanzlerkandidatin. Der Versuch, frühzeitig Fakten zu schaffen, ist gestern gescheitert. Das muss für die CDU allerdings noch kein Schaden sein. Der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Jürgen Falter beobachtet sein ganzes akademisches Leben lang das Werden, Wachsen und Vergehen von politischen Parteien und Strömungen. Sein Urteil zählt, und zwar in Zeiten der Unübersichtlichkeit, doch gleich doppelt. Und genau deshalb rufe ich ihn jetzt an. Einen schönen guten Morgen, Professor Jürgen Falter.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ich rufe Sie an, weil ich gerne von Ihnen hören möchte. Jenseits aller Personen- und Personalspekulationen der politischen Parteien. Was ist eigentlich die Mutter aller Konflikte? Wo liegt das Störgefühl der Bürgerinnen und Bürger mit ihren politischen Parteien?
Ich glaube, das ist der große Vertrauensverlust in die Lösungskompetenz der Parteien, was wichtige Fragen angeht, was Fragen angeht, die den Bürgern im Augenblick als besonders wichtig erscheinen. Und das ist im Augenblick die Folgen des Klimawandels, die Bekämpfung des Klimawandels selbst und die Bekämpfung der Folgen. Da haben die Grünen Kompetenz, die sind nicht in der Regierung, aber deswegen sind sie jetzt so weit oben. Und dass das Klimathema jetzt wieder hochgekommen ist in den letzten Monaten, hat etwas mit der unmittelbaren Erfahrungswelt der Menschen zu tun. Man erlebt tatsächlich, was es bedeutet, wenn das Klima sich wandelt, wenn Felder verdorren, bei uns in Mitteleuropa, wenn wir Wasserknappheit haben, wenn es Sturzbäche vom Himmel regnet, wenn faustgroße Hagelkörner runterkommen, das hat es zwar alles irgendwie schon mal gegeben, aber nicht in dieser Dichte, in dieser Häufigkeit. Und das deutet darauf hin, dass vielleicht doch die Untergangsapostel recht haben, dass also die Warnungen zu Recht erfolgen, dass der Klimawandel sehr negative Folgen haben kann.
Gleichzeitig gibt es ja auch in dem einen Land, in dem wir leben, nicht nur das eine Thema. Wenn wir nach Ostdeutschland schauen, Herr Falter, dann sehen wir, dass die Klimakatastrophe dort die Menschen auf gar keinen Fall in gleicher Weise umtreibt wie in den urbanen Zentren des Westens. Dort führt die AfD, was der Union große Sorgen bereitet. Wie kommt es zu dieser Zweiteilung des Landes? Denn die großen Hagelkörner und die Dürre spüren wir ja alle gleichermaßen.
Der große Unterschied zwischen West und Ost ist meines Erachtens ein Mentalitätsunterschied, hat etwas damit zu tun, dass sozusagen über die 3 Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung wir noch nicht es hingekriegt haben, gleiche Lebensverhältnisse herzustellen. Da ist unglaublich viel geleistet worden, aber wir haben natürlich Ecken, Gegenden mit Riesenlandflucht, mit einer Alterung sondergleichen, mit wirtschaftlicher Bedrohung etwa in den Braunkohlegebieten des Ostens. Und da kommt dann das Gefühl hinzu, der Westen benachteiligt uns, er bevormundet uns immer noch, er versteht uns überhaupt nicht. Er hat uns eigentlich dahin getrieben, wo wir jetzt sind. Und da ist die AfD die Protestpartei par excellence.
Für die anderen sind die Grünen ja bereits die neue Regierungspartei und nicht wenige halten die beiden Vorsitzenden schon für kanzlerfähig. Meine Frage, Professor Falter, sind die Grünen eine neue Volkspartei?
Ich glaube es noch nicht. Das hat im Augenblick etwas tatsächlich mit der Themenkonjunktur zu tun, mit dem Klimathema. Das haben wir übrigens schon mal gehabt. Nach Fukushima hatten die Grünen auch Umfragewerte, die sondergleichen suchten, sind aber dann wieder zurückgegangen. Und ich glaube, es können durchaus andere Themen wieder in den Vordergrund drängen, wenn beispielsweise Herr Trump es hinbekommt, dass die Weltkonjunktur lang vor die Hunde geht, wenn durch einen Zoll von 25% auf europäische, das sind deutsche Autos, dann bei uns Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährdet sind, dann werden die Grünen darauf bisher keine Antwort haben, soweit ich sehen kann. Und dann werden möglicherweise wieder Parteien mehr Zuspruch bekommen, denen man Wirtschaftskompetenz zuschreibt, nämlich der CDU, CSU und der FDP.
Ich dachte jetzt, Sie sagen die SPD und Kevin Kühnert.
Also wenn jemand weit weg von Wirtschaftskompetenz ist, ist es vermutlich Kevin Kühnert. Der auf dem Gebiet hatte sich noch nicht besonders hervorgetan. Er hat eher Kompetenzen, was, sagen wir mal, ideologische Schlagworte angeht, aus der Mottenkiste des Sozialismus, die eigentlich mit Godesberg überwunden waren.
Aber viele in der SPD sind der Meinung, die Große Koalition hat nur geschadet, weil die Parteien sich so ähnlich geworden sind und ein disruptiver Kandidat, vielleicht vergleichbar einem Bernie Sanders oder einem Jeremy Corbyn in London, ein auch linker Kandidat, würde hier gut tun in dieser Situation. Was würden Sie der SPD raten als Parteienforscher? Würden Sie sagen, Kevin Kühnert ist jetzt mal dran, das kann der SPD auf die Beine helfen?
Ich würde, glaube ich, eher meinen, das treibt sie in die Einstelligkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich ein geeigneter Parteivorsitzender wäre. Dazu fehlt ihm doch sehr viel politische Erfahrung, auch Anerkennung innerhalb der Partei, der eigenen Partei, muss man dazu sagen. Und was würde ich der SPD raten? Stolz zu sein auf die Erfolge, die sie in der Großen Koalition, in den beiden Großen Koalitionen der letzten beiden Legislaturperioden erzielt hat. Die jetzige Große Koalition ist ja zu 70%, was die Handlungsanweisungen im Koalitionsvertrag angeht, SPD. Das heißt also, die SPD hat sich auf breiter Front durchgesetzt, hat auch eine ganze Reihe von Dingen durchgesetzt. Der Mindestlohn aus der letzten Legislaturperiode beispielsweise und diverse in den Arbeitsmarkt eingreifende Gesetze. Damit müsste sie werben und sagen, wir sind wer. Aber das tut sie nicht, sondern sie zerfleischt sich darüber, ob sie weit genug gegangen ist oder nicht.
Wer ist der richtige Kanzlerkandidat? Wo würden Sie sagen, greift hin, liebe Sozialdemokraten?
Also Scholz wäre wahrscheinlich ein Mann, der Kanzler könnte. Da traut er sich das ja selber zu, aber ich glaube, das kann man ihm auch zutrauen. Er ist schon ein sehr, sehr guter, nicht nur Administrator, sondern auch ein geschickter Politiker, der nur in seiner eigenen Partei nicht gut ankommt. Frau Schwesig würde wahrscheinlich, sagen wir mal, die positivste Ausstrahlung aussenden. Die wäre als Kanzlerkandidatin in Wahlkämpfen wahrscheinlich sehr, sehr gut geeignet, die SPD wieder etwas höher zu treiben.
AKK soll Kanzlerin werden, sagt der Fraktionschef der Union, Ralf Brinkhaus. Halten Sie das für eine Sache, die schon gelaufen ist und einen klugen Vorschlag, AKK jetzt schon als Kanzlerkandidatin auszurufen?
Das würde eigentlich bedeuten, dass man fest damit rechnet, dass die Große Koalition nicht mehr lange hält. Es wäre auch ein zusätzlicher Schritt der Demontage von Angela Merkel. Wobei ja in Umfragen rauskommt, dass die meisten immer noch sehr stark an Angela Merkel hängen, was ja auch nicht verwunderlich ist angesichts der internationalen Ausgangslage. Da wünscht man sich doch jemanden, der Erfahrung hat auf diesem Gebiet und nicht nur die Erfahrung eines ganz kleinen Bundeslandes.
Also wer wäre der richtige Kandidat, von dem Sie sagen, der hätte eine tiefen und breiten Wirkung in konservativ-bürgerlichen Wählerschichten?
Es mag unpopulär klingen, aber ich glaube, Friedrich Merz wäre der geeignetere Kandidat. Und zwar deswegen, weil er stärker polarisieren kann, die Dinge besser auf den Begriff bringen kann. Ich glaube, er würde auch in der Lage sein, Wähler zur CDU zurückzuholen, die sie verloren hat, weil die verzweifelt sind daran, dass sie sich in der CDU nicht mehr wiederfinden.
Macht Sie das sorgenvoll, wenn Sie sehen, dass die Parteien, mit denen Sie groß geworden sind, sich in ihrer Relevanz und Bedeutsamkeit ein Stück weit verabschieden? Wie sind Sie gestimmt auf der Skala von depressiv bis zuversichtlich? Wo würden Sie Ihre professionelle Gemütslage derzeit einordnen?
Die professionelle Gemütslage, die ist sehr gut. Die würde ich sagen bei 8 einordnen. Allerdings meine staatsbürgerliche Gemütslage ist etwas schlechter, weil ich glaube, dass wir auf sehr unüberschaubare Zeiten, auf schwer zu bildende Koalitionen, auf instabile Koalitionen zutrudeln und dass möglicherweise auch Zufallsmehrheiten dann die Geschicke unseres Landes bestimmen können, was immer durch, sagen wir, die Vernunft der Volksparteien bisher abgefedert worden ist.
Umso mehr braucht es ja Parteienforscher wie Sie, die das politische Geschehen sortieren können. Wir Wähler sind uns doch ein bisschen selbstfremd geworden. Also, viele Grüße nach Wiesbaden. Genießen Sie den sonnigen Tag.
Mache ich am Schreibtisch.
Tschüss.
Okay, also, Wiederschauen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hallo aus New York, guten Morgen.
Spät gestern Nacht hat sich Tesla-Gründer und Chef Elon Musk seinen Anlegern gestellt, und zwar bei der jährlichen Hauptversammlung. Du hast sie dir angesehen, Sophie. Was genau ist dir aufgefallen?
Ich finde die Stimmung immer bemerkenswert positiv und es scheint irgendwie so, als säßen die Tesla-Investoren gemeinsam mit Elon Musk in einem Boot und sind gegen den Rest der Welt. Erstmal zum Model 3. Die Nachfrage danach sei stark, es gäbe kein Problem. Im Gegenteil, man würde mit der Produktion gar nicht hinterherkommen.
I want to be clear, there is not a demand problem.
Okay. Bis nächstes Jahr sollen die Fahrzeuge dann ganz ohne Mithilfe sogar unterwegs sein können. aber natürlich der größte Stolperstein auf dem Weg dahin noch das Okay der Regulatoren und viel, viel Testen. Ein weiterer Punkt war das Model Y, also der SUV, der soll in 2020 kommen und die Nachfrage danach, die soll die kombinierte Nachfrage nach den Tesla-Modellen S, 3 und X übersteigen.
Kritische Fragen müssen sich seit gestern auch die großen Technologiekonzerne der USA stellen, denn der amerikanische Kongress hat seine Anhörung gestartet. Worum geht's genauso wie und wie reagieren die Anleger?
Unentschlossen. Der Nasdaq Composite hat hauchdünn im Minus geschlossen und ist im Laufe des Tages sehr geschwankt. Und ich denke, die Anleger, die wissen einfach noch nicht, was sie draus machen sollen. Denn das wird eben eine langwierige Untersuchung in die Marktmacht dieser Unternehmen.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Nicht, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seinen Führerschein neu machen muss, wenn er aus dem Amt ausscheidet, sondern der Grund, warum er das tun muss, der hat mich überrascht. Denn anders als viele es ja vermuten würden, hat das Ganze nichts mit erfrischenden alkoholischen Getränken zu tun, sondern, so verbreitet er es jedenfalls, ist sein Führerschein im Fürstentum Luxemburg einfach abgelaufen. Denn für Menschen im fortgeschrittenen Alter gilt der Führerschein nur für 10 Jahre. Und unser Jean-Claude Juncker war eben so lang in der Dienstlimousine und mit Chauffeur unterwegs, dass seine Papiere offenbar abgelaufen sind. Na dann, von den Höhen der EU-Kommission ab in die Fahrschule, möge die Resozialisierung vom Berufspolitiker zum Bürger ihm gut gelingen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele es ungerecht finden, dass die Fußballnationalmannschaft der Frauen schlechter bezahlt wird als die Fußballnationalmannschaft der Männer. Die Frauen bekommen nämlich im Falle des Weltmeistertitels nur 75.000 Euro vom DFB. Und die Männer hätten bei der WM in Russland 350.000 Euro kassiert, wenn sie denn gewonnen hätten. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ruft man uns also zu. Aber Vorsicht, da liegt ein Denkfehler vor. Denn dieses Preisgeld ist ja keine Geschlechterprämie. Und auch kein Laufgeld für gerannte Kilometer. Eine Torschützenprämie soll es ebenfalls nicht sein. Bezahlt wird was? Die mediale Reichweite, wie in anderen Sportarten und bei Künstlern sowieso. Denn Adele, Ariana Grande und Justin Bieber und wie sie alle heißen, werden nicht nach der Zahl der Songs und auch nicht nach den auf der Bühne zurückgelegten Kilometern entlohnt, sondern einzig und allein nach der Vielzahl ihrer Fans. Noch nicht mal die Qualität der Stimme ist ausschlaggebend, weshalb es ja auch dieser Herr hier zu einem ansehnlichen Vermögen geschafft hat.
Worum ich komm aus dir, worum ich hänge an dir, Glück auf, worum.
Aber der wirkliche Jackpot geht eben an die Künstler und Künstlerinnen im englischen Sprachraum, die mitunter eben ein Milliardenpublikum erreichen. Die Forbes-Liste der reichsten Musikerinnen erzählt die wahre Geschichte. 400 Millionen Euro und damit Platz 3 geht an Celine Dion. €500 Millionen verdiente bisher Madonna. Und Platz 1 mit 533 Millionen geht an Rihanna. Das ist schön, zumindest für die glücklichen Siegerinnen im internationalen Musikgeschäft. Ich wünsche Ihnen einen unfallfreien Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.